Wir brauchen in der Auseinandersetzung um Nachhaltigkeit eine fantasievollere, eine bessere Sprache. Sie soll nicht von Verzicht und Entsagung handeln. Vorkommen soll stattdessen Freiheit, Genuss, Freude und auch Stolz.
Hallo Opa, danke, dass du jetzt schon an mich denkst. Ich bin echt froh, dass ihr damals noch die Kurve gekriegt habt.
Genuss an der Natur, Genuss an gutem Essen, Freude und neues Wissen, Freiheit von ökonomischen Sackgassen, Begeisterung für werthaltige Innovationen, qualitatives Wachstum und wachsende Qualität.
Hey, nicht faseln, sondern handeln. Legt euch ins Zeug.
Es handelt sich um eine fiktive SMS aus der Zukunft. Die jugendlichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Forums Generation N wurden aufgefordert, sich vorzustellen, sie lebten in der Zukunft und senden eine Kurzbotschaft an die jetzige Generation. Thema Nachhaltigkeit.
Bin echt froh, dass ihr damals noch die Kurve gekriegt habt.
Begeisterung für werthaltige Innovationen, qualitatives Wachstum und wachsende Qualität.
Volker Hauff ist Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung. 1978 bis 1980 war er Bundesminister für Forschung und Technologie, danach bis 1982 für Verkehr. Oberbürgermeister von Frankfurt war er auch 2 Jahre. Der Nachhaltigkeitsrat wurde als Beratungsgremium von der Bundesregierung eingesetzt und führt jährlich einen Kongress durch.
Zu unserer ersten öffentlichen Konferenz kamen damals 300 Interessierte, im folgenden Jahr 500, im Jahr darauf 700 und heute sind es 1000. Und der Raum stellt sich als zu klein heraus.
Hi Oma. Ich lerne in der Schule nun dein Lieblingsthema, Nachhaltigkeit.
Der Begriff Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung ist zunächst ein sehr moderner Begriff, ein neuer Begriff, der sich in die politische Debatte im Laufe der 80er Jahre eingeführt hat. Das hat sehr viel zu tun mit der sogenannten Brundtland-Kommission, einer Kommission oder Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin, Gro Harlem Brundtland, die einen Bericht vorgelegt haben und der Kommission nämlich mitgearbeitet. Und da war der zentrale Begriff, der sich wie ein roter Faden durchgezogen hat, Sustainable bzw. Sustainable Development. Und dieser Begriff wurde dann ins Deutsche übertragen mit Nachhaltigkeit.
1987 wurde der Abschlussbericht der UN-Kommission über Umwelt und Entwicklung, kurz der Brundtland-Kommission, vorgelegt. Sustainable Development ist dort definiert als
Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.
Der Begriff Sustainable Development wurde sehr unterschiedlich interpretiert, machte aber Karriere. Auf der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung, UNCED, in Rio de Janeiro, spielte er eine große Rolle. Hier unterschrieben im Jahre 1992 173 Unterzeichnerstaaten die Agenda 21, eine Erklärung, mit der sie sich zu Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz verpflichteten. In einigen Ländern wurden daraufhin nationale Strategien zur Nachhaltigkeit entwickelt.
Und das hatte damit zu tun, wir erinnern uns, es war kurz vorher die Grenzen des Wachstums erschienen vom Club of Rome. Es gab den großen Armutsbericht der Willy-Brandt-Kommission. An vielen Stellen wurde darüber debattiert, wie ist eigentlich dieses Verhältnis von wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz. Die müssen neu ins Gleichgewicht gebracht werden.
Zunächst mit Umweltthemen kam der Begriff Nachhaltigkeit ins Gespräch. Der Nachhaltigkeitsrat definiert den Begriff wie folgt.
Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also, wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen.
Es sind also 3 Dimensionen, die im Hinblick auf künftige Generationen in Balance gebracht werden sollen. Ökonomische, ökologische und soziale. Dass diese Bereiche in Konflikt geraten können, etwa das Bestreben, mit umweltschädigenden Produktionsverfahren in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen, diesen möglichen Interessen- und Zielkonflikt sieht Volker Hauff nicht.
Ich würde das ganz anders sehen und gar nicht so sehr im Gegensätzlichen, denn Ökologie, eine vernünftige Ökologie, ist Langfrist-Wirtschaftspolitik. Denn wenn wir die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören, dann werden wir auch langfristig keinen Erfolg haben.
Die heutigen Propagandisten der Nachhaltigkeit sind optimistisch. Die pessimistische Stimmung und die oft radikale Kritik der Ökologiebewegung der 80er Jahre haben sie, dem Klimawandel und der Verschärfung der sozialen Gegensätze zum Trotz, hinter sich gelassen. Konsequent wird auch auf kapitalismuskritische Töne verzichtet. Die Kritik an der ökonomischen und ökologischen Situation auf unserem Globus ist moderat und konstruktiv.
Das wirklich Neue ist, dass wir auch mit Qualität des Wachstums oder wie wir Gerechtigkeit besser verwirklichen können, unsere ganze Begrifflichkeit war in den 70er Jahren auf die jeweils lebende Generation fixiert.
Es wird keine friedliche Revolution geben. Die Demokratie ist am Ende. Werde in den Kampf ziehen.
SMS aus der Zukunft.
Dieses Denken nicht nur in längerfristigen Dimensionen, sondern tatsächlich in den Dimensionen von aufeinanderfolgenden Generationen, das ist das wirklich Neue.
Wir haben diese Erde nur von unseren Kindern geborgt.
Das war bereits das Motto der Ökologiebewegung und Alternativbewegung der 80er Jahre. Schon einiges sieht heute anders aus. Unrentable Kernkraftwerke werden abgestellt. Die Flüsse werden sauberer. Es gibt die Ökosteuer. Alternative Energien werden gefördert. Und auf den Konferenzen zu ökologischen Themen ist Mann ohne Schlips und Kragen und Frau ohne Kostüm underdressed. Zu Mittag gibt es Essen aus ökologischem Landbau, getrunken wird fair gehandelter Kaffee. Ganzheitlich geht es zu. Künstler stimulieren mit Video und anderen Installationen die rechte emotionale Gehirnhälfte. Ein mobiles Massageteam bietet kostenlos eine kurze Rücken- und Nackenmassage an, parallel zur Podiumsdiskussion mit den Nachhaltigkeitsbeauftragten der Bundestagsparteien.
Herr Herrmann, es ist ja so, zukünftige Generationen sind keine Wähler. Ist das das Problem der Nachhaltigkeit?
Ich lege schon Wert darauf, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Zukunftsgerechtigkeitsthema ist, sondern wir haben ein riesen Gerechtigkeitsproblem im Hier und Jetzt. Die Brisanz der Nachhaltigkeit ist schon auch der Streit darüber, was ist heute richtig und falsch und gerecht und nicht gerecht.
Winfried Herrmann ist von den Grünen und markierte seinen Standpunkt sogar mit dem Alt-68er-Spruch, dass es kein richtiges Leben im Falschen gäbe. An den CDU-Nachhaltigkeitsexperten Ralf Brausiepe wendet sich die Moderatorin mit der Frage:
Widerstehen Sie dann dem Geizesgeil-Angebot des Mediamarktes?
Ja, also wir widerstehen dem, denn...
Also Geizesgeil ist von Saturn und nicht von Medien.
Oh Gott, das ist auch alles.
Die entscheidende Frage ist natürlich die der Konsummuster.
Ich habe ihn tatsächlich bei Saturn gekauft.
Das war der FDP-Vertreter Michael Krauch.
Der Ansatzpunkt der Nachhaltigkeit ändert sich nicht. Menschen müssen lernen, sie müssen Prioritäten setzen, Werte bestimmen und selbst aktiv werden.
Das ist nicht nur ein Problem für die Politik, das ist natürlich auch ein Problem für die Wirtschaft. Das ist, lassen Sie es mal ein bisschen hart formulieren, ein Problem von jedem von uns. Dass wir wieder lernen müssen, unsere Entscheidung, auch unseren Lebensstil so einzurichten, dass er im Einklang ist mit einer nachhaltigen Entwicklung.
Opa, du weißt doch so viel. Weißt du auch, ob man zur ganzen Welt fair sein kann?
Nachhaltigkeit ist ein globales Problem. Und damit auch ein Problem der Außenpolitik, einer nachhaltigen Außenpolitik. Und dazu sagte der Bundeskanzler etwas auf dem Nachhaltigkeitskongress.
Ich möchte gerne deutlich machen, dass das Thema der Nachhaltigkeit sich nicht ausschließlich beziehen darf auf im weitesten Sinne ökologische Politik, sondern dass diese Frage auch in anderen Politikbereichen eine mindestens so deutliche und wichtige Rolle spielen muss. Und das war der Hintergrund für die Frage, ist es nicht sinnvoll, mal darüber zu reden, wo denn Nachhaltigkeit sich auch in anderen Politikbereichen breit gemacht hat, jedenfalls soweit wir Politik betreiben. Und ich will beginnen mit der internationalen Politik.
Und dann redet der Bundeskanzler über internationale Politik und erweckt den Eindruck, dass Nachhaltigkeit nahezu alles bedeuten kann. Doch er betont auch, dass der Rat für Nachhaltigkeit wichtig ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist richtig, ich habe diesen Rat berufen und richtig ist auch, ich habe es nicht bereut. Und ich werde es auch in Zukunft nicht bereuen. Nicht deshalb, weil ich in allem einverstanden wäre, was Sie vorschlagen und was Sie kritisieren. Das war auch überhaupt nicht die Aufgabe des Rates, sondern deshalb, weil ich glaube, dass wir die Anregungen, die Kritik, weil sie fair ist und weiterhilft, ganz gut gebrauchen können.
Geschäftsführer des Rates ist Günter Bachmann. Er und sein Team beraten die Regierung in Sachen Nachhaltigkeit.
Wir haben aber ein Thema ganz prominent am Anfang schon gefordert. Das war das Thema Reduzierung der Flächeninanspruchnahme. Das ist in Deutschland ein ganz altes Thema. Jeder weiß, wir widmen zu viele Flächen pro Jahr um sie dann für Stadtentwicklung, für Siedlung, für Verkehr zu benutzen. Ehedem landwirtschaftlich genutzt wird, dann zu Parkplatz und zu Einkaufszentrum.
130 Hektar pro Tag, Wald, Felder, Wiesen, wurden in den letzten Jahren umgewidmet. Heute sind es etwa 100. Der Rat schlägt vor, die Flächeninanspruchnahme auf 30 Hektar zu reduzieren.
Nicht nur, weil es ökologisch unerwünscht ist, weil wir da viel kaputt machen, sondern auch, weil es ein ökonomisches Problem ist und ein soziales. Und das haben wir der Regierung sehr eindrücklich beschrieben. Wir haben lange Diskussionen, wir haben viele Leute gefragt. Es ist so, wir haben ein ökonomisches Problem, weil wir Infrastrukturen bauen in Deutschland für das Wohnen am Stadtrand, das Wohnen im Grünen, die jedenfalls sehr wahrscheinlich sich nicht mehr rechnen werden. Bei schrumpfender Bevölkerung wird es so sein, dass das Wohnen am Stadtrand vergleichsweise sehr viel teurer wird, weil die Erschließung so teuer ist. Soziale Erschließung, Kindertagesstätten, Schulen und so weiter.
In den entvölkerten Teilen der neuen Bundesländer in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, werden Schulen geschlossen. Die verbleibenden Schüler fahren teilweise 30 Kilometer zu ihrer Schule. In den Dörfern fehlen soziale Einrichtungen, etwa für Jugendliche und alte Menschen. In den alten Bundesländern wird sich dies wiederholen. Eine Konsequenz?
Die Städte urbaner machen, grüner, attraktiver, die Menschen in den Städten halten. Eine Stärkung der Innenstädte. Da muss auch Einkauf möglich sein, nicht nur draußen im Einkaufszentrum. Also wir kommen mit dem Begriff Fläche, mit unserem Ziel, die Fläche in Anspruchnahme zu reduzieren auf 30 Hektar pro Tag. Mit dem rühren wir sozusagen in das Herz der Stadtentwicklung. Und da zeigt sich bei dem Begriff Nachhaltigkeit, dass wir mit einer solchen Konkretisierung jeden Kämmerer erreichen, jeden Stadtkämmerer, jeden Bürgermeister. Das ist deren Problem. Wie soll sich eine Stadt in Zukunft entwickeln? Immer an den Rand, die Innenstädte leer lassen, mit sozialen Problemen in den Innenstädten, mit den schrumpfenden Städten im Osten, übrigens die schrumpfen im Westen demnächst auch. Oder soll man einen Prozess, einen Attraktivitätsprozess innerhalb der Stadt organisieren? Wenn ja, wie? Den kann kein Staat, keine Kommunalverwaltung alleine organisieren. Da braucht sie die Bürger. Also sind wir wieder bei Beteiligungsfragen.
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit fließen hier ökonomische, ökologische und soziale Komponenten zusammen. Eine ressortübergreifende Politik ist notwendig, betont Günter Bachmann.
Hi Oma. Schade, dass ihr viele Aspekte noch nicht sehen konntet.
Diese großen Überlegungen, die brechen wir dann auch runter und sagen den Akteuren auch, was wir empfehlen, dass sie tun. Und dabei kommen den steuerlichen und ökonomischen Anreizinstrumenten besondere Bedeutung zu. Da ist die Eigenheimzulage zu nennen. Und auch die Entfernungspauschale. Wir sagen, beide sollen gestrichen werden. Das hat die Bundesregierung ja auch übernommen in puncto Eigenheimzulage. Sie ist nur im Bundesrat gescheitert. Sie ist an den Widerständen der Länder gescheitert, die meinen, solche Subventionstatbestände noch aufrechterhalten zu wollen. Was wir kritisieren gegenüber der Bundesregierung ist, dass die Argumente für das Abschaffen der Eigenheimzulage und auch der Entfernungspauschale ein bisschen stark einseitig nur ökonomisch vorgetragen worden sind, also unter Spargesichtspunkten.
Der Rat regt auch konkrete Projekte an, die Vorbildfunktion erfüllen können, zum Beispiel zur Einsparung von Energie etwa in Behörden des Bundes.
Indem wir die Energieversorgung umstellen auf ein sogenanntes Energiecontracting. Das heißt, wir suchen einen Auftragnehmer, der uns eine effizientere Energieversorgung ausdenkt und aus dem eingesparten Energieaufwendung bezahlt sich dieser Auftragnehmer selbst. Das ist eine Sache, die in der Industrie läuft und die beim Staat langsam erst anläuft.
Hi Oma, toll, was ihr damals vorgedacht habt.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.